Erst verpfiffen, dann verloren. Aber ist es wirklich so einfach? Über die Gründe für die Niederlage gegen Dynamo Dresden sprechen wir jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgeflickt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Samstagmorgen nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden, das die Lilien mit 1:3 verloren haben. Und dabei ist heute wieder der Nick. Hallo Nick.
Hallo zusammen. Nach einer schlaflosen Nacht, wie wir alle wahrscheinlich, mit hohem Puls, sind so aufgeregt. Insofern freue ich mich sehr jetzt auf die Gesprächstherapiestunde mit euch.
Mit dabei in der Therapiestunde auch der Jannis, mein Praktikant beim Lilienblog. Hallo Jannis.
Hi, ich freue mich auch. War ja auch ein sehr interessantes Spiel, deswegen ich war gespannt, was wir gleich darüber reden. Und ja.
Ich hatte eigentlich eine ganz gute Nacht, aber freue mich auch auf die Diskussion, die wir jetzt gleich haben werden über das Spiel der Lilien. Ich bin Stefan und führe euch wieder als Host durch die heutige Folge. Ja, fangen wir an. Bereits vor dem Spiel, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer so hin und her schreiben. Der Nick, der Jakob, der jetzt heute nicht dabei ist, der war in Dresden, der konnte jetzt nicht bei der Aufnahme dabei sein. Und ich vor allem, aber auch der Jörg. Und wir diskutieren immer so ein bisschen. Und vor dem Spiel gab es die erste große Aufregung. Nick hat sich total aufgeregt, weil Fraser Hornby ausgefallen ist. Das war natürlich wirklich bitter, das muss man sagen, weil die Lilien ja schon auf Marco Richter verzichten mussten. Damit sind, glaube ich, insgesamt, was waren das, über 25 Scorerpunkte oder sowas weggebrochen für die Offensive. Das war nicht gut für die Lilien und ich finde auch, man hat das gemerkt, aber dazu kommen wir dann später. Etwas überraschend tatsächlich auch war, dass in der Startformation Raul Petretta stand, der Winterneuzugang. Insofern überraschend, weil Florian Kohfeldt nach dem Spiel gegen Düsseldorf gesagt hat, ja, er hat jetzt 22 Minuten, beim nächsten Mal dann vielleicht eine Halbzeit und dann immer mehr, wir werden ihn langsam aufbauen. Und ich hatte ja auch nochmal in der Pressekonferenz vor dem Dresden-Spiel gefragt und da hat Florian Kohfeldt eigentlich auch nochmal ein flammendes Plädoyer für Fabi Holland gehalten. Deswegen bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass Fabi Holland spielt. Nein, aber stand Raul Petretta in der Mannschaft, der für mein Empfinden seine Sache auch ganz gut gemacht hat. Kommen wir auch gleich dazu. Ich denke, wir steigen gleich ein. Die erste Szene, die erste wirklich strittige Szene von meinem Empfinden gab es in der 7. Minute, als Isaac Lidberg allein aufs Tor zugelaufen ist, mehr oder weniger, ja, also quasi durchgewiesen wäre und dann von dem Dresdner Verteidiger Keller, heißt er, ja, ich muss aufpassen, ja, Keller, gehalten wurde. Einfach die Frage an euch beide, Jannis, Notbremse, ja oder nein?
Also ich würde eher sagen, nein. Also ich kann es auch verstehen, wenn man da die rote Karte gibt, aber für den 17 Minute, ich meine, das sollte eigentlich kein Faktor sein, aber ich finde die gelbe Karte da auch in Ordnung eigentlich. Wobei auch der Weg zum Tor ja auch relativ weit noch gewesen hatte. Aber mit dem Hintergrund natürlich dann später weiß ich es dann nicht mehr so genau. Aber eigentlich grundsätzlich eine gelbe Karte für mich.
Ja. Nick, wie siehst du es?
Ja, im Sinne des Fußballs würde ich auch sagen, das ist eine gelbe Karte. Darüber würde man, glaube ich, auch gar nicht mehr lange diskutieren, wenn es halt nicht diese ominöse 42. Minute gegeben hätte. Also für mich gelb, wie das andere auch, und fertig.
Ja, es war insgesamt, fand ich, eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit. Darmstadt ein paar gute Gelegenheiten, da ist auch sehr positiv, finde ich, auch gefallen Petretta, der zwei sehr, sehr starke Eingaben gemacht hat vom linken Flügel. Und dann eben besagte 42. Minute, Patrick Pfeiffer, eigentlich unbedrängt, rutscht weg. Und der Dresdner Bobzin setzt sofort nach. Pfeiffer im Aufstehen geht zum Ball, aber erwischt den Gegner. Klar, das Foulspiel kann man, glaube ich, muss man nicht drüber diskutieren. Aber rote Karte, wie habt ihr es gesehen?
Da gibt es keine zwei Meinungen. Also wenn sogar der Gästetrainer in der Pressekonferenz zu 100% Florian Kohfeldt recht gibt, dann braucht man eigentlich da gar nicht mehr einsteigen. Das ist keine rote Karte. Akiyama hätte noch einen, auf jeden Fall eingreifen können. Der Ball wäre Richtung Eckfahne gegangen. Es ist keine Verhinderung einer klaren Großchance. Gelbe Karte und fertig. Das ist skandalös, das muss ich wirklich sagen. Vor allem auch, wir wissen bis heute nicht, warum und wieso rot gegeben wurde, weil es ja völlig klar war, dass er nur gelb geben wollte. Der liebe Herr Erbst, Lars Erbst. Und dann muss ein Impuls gekommen sein. Und ich finde es skandalös, dass wir bis heute, Samstagmorgen, 9.16 Uhr, nicht wissen, wer diesen Impuls gegeben hat. Ob es der Heilige Geist war oder der vierte Offizielle, wie bei Sky irgendwann mal behauptet wurde. Angeblich, laut Florian Kohfeldt, hat der aber vehement abgestritten, dass er es war. Ich habe eher den anderen Blinden im Verdacht, der auf der Darmstädter linken Seite war, der schon in der ersten Halbzeit grauenvoll die Fahne gehoben hat, der also wirklich völlig neben sich stand bei einigen Einwurfentscheidungen. Den habe ich eher im Verdacht, egal wie, alle waren weiter weg als Lars Erbst. Wenn er die Verantwortung in dem Moment abgibt, ist er dieser Atmosphäre und dieses Spiels nicht würdig. Sorry, dass ich das so klar sage. Da muss er Eier in der Hose haben. Er ist der Chef auf dem Platz. Er kann sich meinetwegen dann nochmal zurücklehnen und sagen, jetzt gucken wir mal, was die Kölner im Videokeller sagen. Aber das ist skandalös, diese Entscheidung, und die regt mich bis heute auf, weil das Spiel hat natürlich dadurch eine ganz andere Richtung genommen.
Janis, hättest du auch rot gegeben oder hättest du es bei gelb belassen? Wie hättest du die Situation eingeschätzt, wenn du viel sicher gewesen wärst?
Also für mich auch eine klare gelbe Karte. Ich meine, das ist näher zum Tor, aber wie Nick gerade schon gesagt hat, also dabei geht ja schon eher zur Eckfahne als zum Tor, von daher, und das wäre auch mit mindestens mal Akiyama auch jemand da gewesen, der noch zum Ball gekommen wäre und in den Zweikampf gekommen wäre. Von daher für mich auch eine klare gelbe Karte, besonders wenn der Schiedsrichter auch erst die gelbe Karte hätte geben wollen. Von daher kann ich es auch nicht verstehen. Also ich finde es auch echt ein bisschen verwunderlich, dass er da die rote Karte gibt und nicht seiner Linie treu bleibt, die ja dann eh am Ende dann keine klare Linie mehr war. Von daher bin ich schon echt ein bisschen enttäuscht auch und ein bisschen verwundert auch.
Ja, ich finde auch, dass das Problem ist, diese Ungleichbehandlung. Also die Szenen waren nicht deckungsgleich und gibt schon auch so einen Auslegungsspielraum. Also Kohfeldt hat dann gesagt, Ihnen als Trainer wurde immer gesagt, dass Halten eigentlich schlimmer ist, als wenn die Aktion zum Ball geht. Wir haben es gesagt, Lidberg war in der Szene relativ weit weg vom Tor, wäre aber allein durch gewesen. Bobzin war auch zentral, aber es hätte möglicherweise noch jemand eingreifen können. Aber diese Ungleichbehandlung für zwei nicht deckungsgleich, aber doch relativ ähnliche Szenen, das war, glaube ich, das, was zu Recht die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer auch aufgeregt hat. Also, dass das einfach nicht gepasst hat. Und das war tatsächlich, war die entscheidende Szene im Spiel. Denn kurz danach haben die Lilien wirklich zwei Tore kassiert. Die Abwehr war völlig indisponiert in dem Moment, nachdem Pfeiffer weg war. Kohfeldt hat nicht ausgewechselt, hat gesagt danach, er konnte nicht auswechseln, weil das Spiel nicht unterbrochen war, die Mannschaft auch weitergespielt hat. Und dann haben sie halt durch den Mittelstürmer, durch Vermey, zwei Tore kassiert, weil einfach die Zuordnung in der Mitte nicht gestimmt hat. Also sehr, sehr ärgerlich. Nick, wie hast du es gesehen? Also das war wirklich, da hat es dann plötzlich für zwei Minuten nicht gestimmt, und in diesen zwei Minuten hat man quasi, ist man komplett auf die Verliererstraße gekommen.
Hast du natürlich vollkommen recht, aber jeder, der mal gegen Ball getreten hat, weiß, wenn da so eine Situation ist, wo du dich so aufregst, dann stehst du vielleicht auch mal einen Moment neben dir. Ich möchte aber trotzdem nochmal, ich glaube, weil auch unsere Community sich da jetzt sehr echauffieren wird, nach unserer Heinerstube ein paar grundsätzliche Worte sagen, weil ich finde, wir haben die Diskussion viel zu häufig auch in der Heinerstube über die Schiedsrichter. Schiedsrichter sollten doch eigentlich nur unauffällig im Hintergrund Spiele leiten, nicht großartig eingreifen, dafür sorgen, dass kein Unrecht geschieht auf dem Platz. Und wir haben in Deutschland, liebe Schiedsrichter, hört wirklich alle weg, und ich möchte da wirklich auch alle, die ehrenamtlich Woche für Woche auf dem Platz stehen, bei vielen Kreisklassenspielen, Jugendspielen, da in Schutz nehmen. Es ist wirklich toll, dass sich immer noch einige Junge auch dafür entscheiden, Schiedsrichter zu werden. Und ich habe allerhöchsten Respekt, habe auch mal für einen eigenen Film, den ich gemacht habe, mich selber in die Rolle des Schiedsrichters versetzt, um mal einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ist, 90 Minuten Verantwortung zu übernehmen. Das ist schweineschwer, absolut. Aber ich muss jetzt schon sagen, wenn wir an letzte Woche Düsseldorf denken, wo es auch keine rote Karte war, wo der Schiedsrichter massiv Einfluss auf das Spiel genommen hat und ich könnte noch viele, viele andere Spiele nennen, dann muss ich wirklich sagen, wir haben in Deutschland ein Schiedsrichterproblem. Und ich gehe so weit und sage, 3 bis 4 haben die Qualität für Höheres. Das ist ein Aitekin, ich finde den Jablonski gut, ich finde den Benjamin Brandt auch in der Regel ordentlich. Und dann wird es aber schon schwer. Den Rest kannst du getrost vergessen. Ich finde, entlarvt wird diese Schiedsrichtergemeinde immer, wenn Pokalspiele sind in den ersten 3 Runden, wenn sie mal keinen Videoschiedsrichter haben, was da eine Fülle an Fehlentscheidungen ist, weil sie nicht mehr in der Lage sind, selber Entscheidungen zu treffen, weil sie sich zurücklehnen und immer auf diesen Videoschiedsrichter hoffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen nochmal recherchiert, Lars Erbst, ich habe es nicht rausgefunden, dank KI muss man ja eigentlich ziemlich gut in der Recherche mittlerweile sein. Ich glaube, der Mann hat nie gegen den Ball getreten. Er hat seit Jugendtagen als Schiedsrichter gearbeitet. Ich will wirklich nicht polemisch sein, aber das hat schon was damit zu tun, wenn einer nie gegen den Ball getreten hat. Du hast kein Gefühl für dieses Spiel. Und ich habe den Eindruck, ich hätte da gerne mal eine Statistik, dass es in Deutschland zu viele Schiedsrichter gibt, die leider selber nie gegen den Ball getreten haben. Kein Gefühl, kein Fingerspitzengefühl, kein Umgang mit anderen Spielern, kein Gefühl für das Spiel haben. Und ich rege mich wirklich auf. Und ich war ein paar Mal jetzt auch in England beim Fußball und ich sehe, wie dort Spiele geleitet werden, was da durchgegangen, was da auch mal weggewunken wird, wo so ein Marseiller, glaube ich, kein einziges Foulspiel gepfiffen bekommen würde. Also eine sehr großzügige Auslegung. Der VAR ist zackig. In einer Minute wird das Ding entschieden und fertig. Bei uns dauert es 8, 9, 10 Minuten, wo man sagen, haben die Tomaten auf dem Augen. Das ist so völlig klar. Warum entscheidet ihr nicht? Und ich finde, wir haben ein grundsätzliches Schiedsrichterproblem in Deutschland. Dazu stehe ich. Ich bin auch gern bereit, mich mit allen Schiedsrichtern, die mich jetzt beschimpfen, auseinanderzusetzen. Aber ich reg mich da wahnsinnig auf.
Okay, das sind markige Worte, starke Schiedsrichterschelte. Ich weiß nicht, ob ich dem so in allen folgen würde. Es ist gestern klar, war keine gute Leistung. Davor die Woche, Herr Bacher, auch auf jeden Fall keine gute Leistung. Insgesamt weiß ich nicht, ob die Schiedsrichter in Deutschland wirklich so schlecht sind. Ein bisschen gehört das eben auch dazu, dass es Szenen gibt, die strittig sind, die möglicherweise auch mal falsch entschieden werden. Das hat schon immer zum Spiel gehört. Das hat auch schon vor dem VAR dazu gehört. Ist es wirklich schlechter geworden? Das wäre eine interessante Frage mal für eine Auswertung. Ich glaube, die groben Fehlentscheidungen sind tatsächlich seltener geworden durch den VAR, aber es gibt immer noch eine graue Zone, wo man einfach auch nach der 10. Wiederholung nicht sagen kann, ist es richtig oder ist es falsch. Janis, du spielst selber auch noch aktiv Fußball. Vielleicht einfach erstmal so auf der Ebene. Wie erlebst du die Schiedsrichter, wenn du jetzt unterklassig, wenn ich das mal sagen darf, spielst? Also sind sie wirklich so schlecht oder ist das vielleicht ein Tick zu hart?
Ja, ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann. Bei uns gibt es natürlich dann auch kein VAR und sowas. Aber natürlich, es wird sich immer aufgeregt über den Schiedsrichter, egal ob das gut gepfiffen wird oder nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen immer so der Teil vom ganzen Spiel und deswegen würde ich auch selber kein Schiedsrichter sein wollen, weil sich halt immer aufgeregt wird. Zum Teil kann ich es auch verstehen. Also es gibt auch schon viele Entscheidungen, klar, aber jetzt nicht so in dem Maße, würde ich mal behaupten. Und einem Spieler selber fällt es auch nicht immer direkt auf, ob es jetzt ein Foul war oder ob es jetzt Abseits war. Dafür bin ich dann auch zu weit weg manchmal. Grundsätzlich würde ich sagen, dass schon, also jede Woche in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga findet man schon ein Spiel, wo man sich dann wieder darüber aufregen kann über die Schiedsrichter. Das ist schon so, würde ich sagen. Aber ja, also ich finde, es sollte eine klare Linie geben und das sollte vielleicht ein bisschen klarer definiert sein, die ganzen Regelungen, weil es oft auch Auslegungssache ist und von Schiedsrichter zu Schiedsrichter ein bisschen auch variiert, ob der jetzt gepfiffen wird oder nicht. Oder auch bei Handspiel zum Beispiel ist ja auch immer ein großes Streitthema. Von daher, das würde ich mir vielleicht noch eher wünschen. Aber ja, in der Kreisliga oder in unterklassigen Ligen ist es jetzt vielleicht nicht so das große Problem. Da ist man froh, dass es überhaupt noch Schiedsrichter gibt, so. Aber ja, also, das geht.
Ja, also vielleicht auch wirklich, nein, oder nicht vielleicht, also auch die Frage an die Community. Wie seht ihr das? Also haben wir in Deutschland ein Schiedsrichterproblem? Schreibt uns doch in die Kommentare. Also das finde ich sehr spannend. Und ich hatte noch eine Sache, bevor wir wieder zum Spiel kommen, oder hat auch mit dem Spiel zu tun, aber auch da interessiert mich mal eure Meinung da draußen. Mit Nick in der besagten WhatsApp-Gruppe auch habe ich etwas diskutiert, weil diverse Lilienspieler weggerutscht sind. Also das die entscheidende Szene, Paddy Pfeiffer vor der roten Karte. Waren es die falschen Stollen? Nick hat noch ein paar andere Szenen gesehen, die habe ich so nicht gesehen. Paddy Pfeiffer, muss man tatsächlich sagen, das ist möglicherweise auch ein physikalisches Hebelproblem, wenn er versucht, diagonal zu spielen, dass das ihn umhaut. Ich erinnere mich an das Hinspiel in der Hinrunde in Düsseldorf, wo er auch einen wunderschönen Diagonalpass geschlagen hat übers ganze Feld, was zum Tor geführt hat. Ich weiß gar nicht, ob es das 2:0 war, ich glaube. Und dabei ist er auch weggerutscht. Also das ist so, das hat er schon öfter, weil er halt so groß und schlaksig ist. Und wenn dann möglicherweise das ein Ungleichgewicht entsteht, dann legt man sich halt hin. Nick meinte auch, Masaila wäre zum Beispiel ausgerutscht bei der Szene, wo er sich ziemlich wehgetan hat und eine Weile behandelt werden musste. Aber in der zweiten Halbzeit war es nochmal Maglica. Ich habe es nicht so gesehen, also weiß ich nicht. Auch ihr da draußen, wie habt ihr es gesehen? Aber Nick, vielleicht sag du auch noch mal ein paar Worte dazu. Also fandst du wirklich, dass das so ein Stollenproblem war in dem Kontext?
Also um Gottes Willen, ich will das nicht auf die Stollen schieben, aber es ist schon auffällig gewesen, weil wirklich kein einziger Dresdner mal weggerutscht ist. Also irgendwie haben sie falschen Schraubstollen drauf gehabt. Da bin ich mittlerweile sicher. Ja, es gibt so ein paar Sachen. Also so grundsätzlich muss man ja mal sagen, unabhängig davon es wäre ein anderes Spiel geworden, aber unterm Strich hat Dresden sich das dann auch wirklich verdient, dass das nicht unter den Tisch fällt. Und wir dürfen jetzt, glaube ich, einen Fehler nicht machen, dass wir jetzt die Stollen, den Schiedsrichter und alles Mögliche in den Mittelpunkt stellen. Wir waren jetzt auch ein Stück weit fällig, finde ich. Das Glück ist aufgebraucht gewesen. Wir haben schon in den letzten Spielen, finde ich, gewackelt und jetzt sind wir gefallen. Und die Anzahl an Gegentoren in den letzten Auswärtsspielen seit Wochen, muss man ja sagen, wirklich seit Wochen, die ist bedenklich gewesen. Und wir bekommen den Laden einfach auswärts nicht mehr dicht hinten. Und du kannst nicht in jedem Auswärtsspiel 2 Tore Rückstand aufholen, 3 Tore schießen. Irgendwann fällt dir das auf die Füße und jetzt war es soweit. Und deswegen finde ich, Vorsicht, auch das hat mir nicht gefallen in der Pressekonferenz, dass Florian Kohfeldt von einem hervorragenden Auswärtsspiel gesprochen hat. Das war ein sehr ordentliches Spiel in der ersten Halbzeit, 42 Minuten lang. Man darf auch nicht unterschätzen, dass uns wieder 2 Fixpunkte gefehlt haben. Also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, da lege ich mich heute, Samstag, 28. Februar auch fest, dann lag es mit Sicherheit auch wieder an der Verletztenmisere. Wir haben kaum mal 2, 3 Spiele hintereinander mit derselben Startaufstellung. Ein Hornby ist unser Fixpunkt gewesen, der fehlte an allen Ecken und Enden. Ein Richter, jetzt sieht man mal, wie wichtig er ist mit seinen Standardsituationen. Das kann man nicht so einfach wegstecken und wir waren jetzt einfach mal fällig, das muss man sagen. Und ob wir das Spiel gewonnen haben, schon gewonnen hätten, wenn das nicht passiert wäre in der 42. Minute, finde ich müßig. Lasst uns bitte nicht Sand in die Augen streuen. Stefan, da sind wir uns, glaube ich, einig, weil es gab halt auch ein paar grobe Fehler, die auch zu den Toren geführt haben. Nur Schmidt, wie er zweit, also wir werden gleich nochmal gerne über Schmidt nochmal separat sprechen, hat auch viele gute Sachen gezeigt. Aber an 2 Toren war er indirekt dran schuld, weil er einfach die Bälle völlig unnötig verloren hat. Ich verstehe nicht nach der roten Karte, warum er nicht den Ball einfach mal ins Ausgeschlagen hat, um sofort den Vukotić einzuwechseln. Zum Beispiel Dresden, als die Gelb-Rot bekommen haben, standen 3 Leute an der Seite und sofort wurde gewechselt, sofort reagiert. Und wir haben 2 Gegentore ohne einen zweiten Innenverteidiger hinten bekommen. Das finde ich nichts gegen Kai Klefisch, der dann hinten reingerutscht ist. Aber wir waren ungeordnet, das wäre vielleicht mit Vukotić anders gelaufen. Also lasst uns lieber auch jetzt hier in der Heinerstube drüber reden, was alles nicht funktioniert hat, abseits des Schiedsrichters.
Genau, also ich finde das auch sehr wichtig. Du hast auch nach dem Spiel gesehen, bei Sky in der Pressekonferenz, was ich aus dem Mixzone gehört habe, also man hat sich sehr auf den Schiedsrichter eingeschossen, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das waren 10 Minuten, die Lilien in Unterzahl gespielt haben. Ja, sie hatten danach, nach der gelb-roten Karte für Dresden, 40 Minuten, gut 40 Minuten, nochmal Zeit, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und das haben sie auch nicht geschafft. Das muss man einfach sagen. Und wirklich auch, was du gesagt hast, was auch Kohfeldt, was auch Schuhen gesagt hat, Dresden hat wirklich gut gespielt. Das muss man schon auch anerkennen. Und der Sieg unterm Strich völlig okay. Und es lag einfach nicht nur am Schiedsrichter. Also ich fand tatsächlich, habe ich auch in den 3 Thesen zum Spiel geschrieben. Die Lilien haben auch ein Problem, wenn sie mit Dreierkette spielen, nach vorne offensiv Druck aufzubauen, gutes Pressing zu spielen. Das funktioniert alles nicht so. Das haben wir schon in der Hinrunde ein paar Mal gesehen. Und das ist einfach, ich würde es jetzt nicht alleine an Vukotić festmachen, aber da fehlt schon irgendwie auch so in der Spieleröffnung einiges. Nick, du hast es auch gesagt, mit Hornby und Richter haben zwei wirklich Schlüsselspieler für die Offensive gespielt. All das war tatsächlich ein Problem. Janis, hast du noch andere Probleme gesehen, wieso die Lilien dann tatsächlich nach diesem Schock und den zwei Gegentoren kurz vor der Halbzeit nicht wiedergekommen sind?
Ich glaube, das war einfach Kopfsache dann direkt nach der roten Karte, wie Nix eben auch schon gesagt hat. Ich glaube, wenn du so eine strittige Szene hast und das zu Recht ja auch nicht mit übereinstimmst mit der Entscheidung, dann stehst du vielleicht auch mal neben dir, auch für 5 Minuten. Das war natürlich dann sehr ärgerlich, dass dann genau die 2 Tore gefallen sind. Aber ja, also ich kann es auch verstehen, dass man dann fordert, dass der Ball rausgespielt wird, dass man dann direkt wechseln kann. Aber sonst ist mir jetzt nicht direkt was aufgefallen. Eben natürlich dann die Umstellung auf die Dreierkette nach der Halbzeit, wo Klefisch dann als Innenverteidiger noch gespielt hat. Ja, sonst natürlich hat Nürnberger auch noch gefehlt in der Abwehr. Ich meine, Petretta hat ihn gut vertreten, fand ich so, für die erste Halbzeit. Aber sonst, ich fand, das hat schon so ein bisschen überall gefehlt. Ich fand auch nicht, dass Darmstadt jetzt über das Spiel in einer bestimmten Phase vielleicht die bessere Mannschaft war, vielleicht bis auf die letzten 10 Minuten, wo es dann diese kleine Druckphase gab. Aber sonst fand ich eigentlich immer ein sehr ausgeglichenes Spiel oder halt noch Dresden besser dann sogar. Von daher, ich finde, war ein generelles Problem vielleicht auch, dass es da nicht funktioniert hat. Und nicht jetzt irgendwie, lag es jetzt nicht unbedingt an der roten Karte direkt.
Also zu Petretta wollte ich noch sagen, ich fand, der war offensiv super stark. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er gespielt hat im Vergleich zu Fabian Holland. Aber ich finde schon, dass in der ersten Halbzeit unsere Seite, da ist ja fast jeder Angriff auch drüber gelaufen, extrem wackelig da hinten war. Da fehlte die Abstimmung der Sterne und auch der Lämmer, beides gute Spieler. Die waren viel zu oft ungestört und konnten Bälle ins Zentrum schlagen. Also da war er ein bisschen wackelig, aber mit jeder Spielminute ist er besser reingekommen. Und ich glaube, es ist einfach Pech gewesen, dass er jetzt raus musste. Offensiv fand ich, hat er echt gute Sachen gemacht. Und aber Stefan, du hast es angesprochen, die hatten echt noch eine ganze Halbzeit. Und ich hätte mir einfach gewünscht, vor allem weil das psychologische Moment ja plötzlich in unsere Richtung geschlagen hat. Das war ja sehr früh, diese gelb-rote Karte. Es war also auch noch genug Zeit. Und bisher war es ja immer so, dass so dann diese Darmstadt 98-Mentalität kam und dass wir uns dann so hochgepusht haben. Das fehlte diesmal komplett. Also wir haben überhaupt nicht versucht, da Aggressivität reinzubringen mit diesem ganzen Ärger, der sich aufgestaut hat. Lobendes Beispiel, lobende Ausnahme, Masaila. Was hat der für ein Spiel gestern gemacht? Unfassbar. Vorne, hinten. Ein Vorbild an Aggressivität. Das war der einzige, finde ich, der da vorne Alarm gemacht hat, immer wieder und trotz des schmerzenden Knöchels hat er ein überragendes Spiel, finde ich, gemacht und wir müssen aber reden über einen Korridor, der, finde ich, ein ganz, ganz schlechtes Spiel gestern gemacht hat, sehr, sehr blass war, total zweikampfschwach, unangenehme Körpersprache, also so immer so lässig und es hat mir nicht gefallen. Ich finde, bei Schmidt hat man wieder die Qualität bei seinen unglaublichen Außenrisspässen gesehen oder wenn er mal einen Ball in die Tiefe spielt, das ist zum Zungeschnalzen, aber er taucht halt auch ganz, ganz lange ab, das muss man einfach auch sagen, dann 2 Böcke, da haben wir schon drüber gesprochen, 2 Gegentore mit seinen Fehlern eingeleitet, es ist, also da sind schon auch ein paar Baustellen gewesen und ich finde, offensiv hatte ich nie das Gefühl, dass da das Momentum nochmal auf unsere Seite kippt. In den letzten 5 Minuten waren wir plötzlich da, wo ich gedacht habe, warum nicht verdammt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde früher? Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, Niklas Schmidt habe ich tatsächlich auch noch auf der Liste gehabt. Du hast es eigentlich gesagt. Also gute Offensivaktionen, kann toll mit dem Ball umgehen, das siehst du auch. Aber hing bei beiden Gegentoren, also beim zweiten und dritten Gegentor mit drin, nicht unmittelbar, aber es war ein Fehler im Aufbauspiel und dann hätte es noch genug Möglichkeiten gegeben, auch für die Lilien-Defensive sich da zu formieren, aber eingeleitet wurden die Szenen durch Fehler im Aufbauspiel von Niklas Schmidt, das muss man leider sagen. Insofern eigentlich insgesamt ordentliche Leistung, die er dadurch geschmälert hat. Ich habe es auch tatsächlich, habe ihn zunächst auch deutlich besser gesehen, hatte die positiven Szenen im Blick, aber habe dann jetzt nochmal beim Austausch auch mit dem Dresdner Kollegen gesehen, ja, okay, also zweites, drittes Tor hing er mit drin nicht. komplett alleine oder sowas, aber er war leider der Ausgangspunkt. Niklas Schmidt, wie hast du ihn gesehen?
Mir ist auch erst am Anfang mit den guten Pässen aufgefallen. Aber dann mit dem Gegentor natürlich auch sehr ärgerlich, dass er da so ein bisschen mit drin gehangen hat. Aber mir ist er trotzdem eher positiv aufgefallen, natürlich dann auch durch die schönen Außenrisspässe zum Beispiel oder durch das weite Bälle verteilen. Und am Ende hat er auch eine Chance aus der zweiten Reihe gehabt. Ich glaube, das war auch schon in der Nachspielzeit, 90+3, 90+4, so die Ecke. Das war auch nochmal gut. Aber klar, ich glaube, er hat das auch als Zehner gespielt und nicht als Sechser. Von daher vielleicht eh nochmal eher ein bisschen offensiver aufgefallen. Aber ich fand ihn trotzdem noch relativ gut eigentlich.
Also das Einzige, was mich massiv geärgert hat, ich weiß nicht, wie es euch beiden da so ging, ich finde, dass Florian Kohfeldt gestern viel zu spät gewechselt hat. 78. Minute, viel zu spät, wirklich, weil man merkte, da passiert nichts. Es braucht jetzt mal einen Impuls von außen. Gut, böse Zungen können jetzt sagen, na, ihr habt ja gesehen, als Lakenmacher reinkam, ist ja nicht wirklich was passiert, muss man ja leider Gottes sagen. Ich meine, er hat ein gutes Spiel gegen Kaiserslautern gemacht, aber das gestern war leider wieder ein bisschen der alte Lakenmacher, muss ich einfach sagen. Die Bälle sind da zu oft weg gewesen. Aber Lidbeck hat manchmal gegen 5 Leute gespielt, 5 Dresdner, und wir haben es denen viel zu einfach gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da einen Furukawa früher reinbringen. Irgendjemand, der diesen armen Masaila auch entlastet, weil der war wirklich der Einzige, der immer gegen 2-3 wieder in den Zweikampf gegangen ist. Da war niemand dabei, immer noch ein Querpass, kaum einen Weg in die Tiefe gefunden. Dresden hat das gut gemacht, hat die Räume gut abgedeckt. Aber dann muss doch irgendwas passieren. Dann muss irgendwie von außen, finde ich, ein Impuls kommen. Und mir waren die Auswechslungen mindestens 10 Minuten, wenn nicht gar 18 Minuten, nämlich nach der gelb-roten Karte, hätte ich gewechselt, um auch mal ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, so und jetzt, liebe Dresdner, zieht euch warm an.
Ja, also zu der Auswechslung muss man auch sagen, also Lakenmacher hat auch für mein Empfinden nicht gezogen, aber Furukawa hat sein erstes Tor gemacht. Also das war wirklich war schön. Natürlich, er hat Fuß hingehalten, aber ist ihm zu gönnen. Hat sich auch gefreut, das hat man gesehen, obwohl es eigentlich zu dem Zeitpunkt schon quasi aussichtslos war. Aber ja, der ist ja auch schon immer wieder kritisiert worden und sowas. Ist ja wirklich so weit, aber jetzt gibt ihm dieses Tor möglicherweise auch einen Push und das nötige Selbstbewusstsein, da wirklich anzugreifen. Kohfeldt hält sehr viel von ihm, und das wäre eben neben Masaila der zweite 1-gegen-1-Spieler im Kader auf der anderen Seite, sodass man dann tatsächlich vielleicht auch mal die Gegner ein bisschen, gegnerische Defensive ein bisschen aufreißen kann mit 1-gegen-1-Situationen. Das ist also auf jeden Fall ein positiver Aspekt, den wir aus dem Spiel mitnehmen. Ich finde auch tatsächlich Isaac Lidberg, den wir ja schon auch gescholten haben, die Spiele davor, der hat gestern kein Tor gemacht, aber ich fand, der war unglaublich viel unterwegs. Da hast du überall gesehen, Nick, du hast es gesagt, ja, also der hat sich allein aufgerieben auch, das war vielleicht auch nicht die glücklichste Aufstellung, so dass er da so alleine war, so viel unterwegs war, aber ich fand, der war unglaublich fleißig, er hatte Pech mit dir, als er da gehalten wurde, und ich fand den im Gegensatz zu den Spielen davor deutlich verbessert. Ich sehe Nicken bei Nick, Nicken bei Jannis auch, also kannst du zustimmen, Lidberg fast auch auf jeden Fall sehr engagiert, oder?
Ich finde, er ist am Anfang aufgefallen, besonders durch die vielen Fouls, also wurde ja oft gefoult am Anfang, ich glaube 5 Mal, hat natürlich dann auch die gelbe Karte rausgeholt, also war schon engagiert, würde ich sagen. Ich meine, er ist dann trotzdem nicht so unbedingt aufgefallen mit dem Ball, gab es aber auch keine Möglichkeiten, also er wurde ja auch nicht oft mit eingebunden in das Spiel. Von daher, ich fand es trotzdem ein gutes Spiel, ich finde, er hat das Beste daraus gemacht, so was er so bekommen hat. Von daher ist er mir auch eher positiv aufgefallen auf jeden Fall.
Ja, man muss leider aber auch sagen, dass wir wirklich keine Alternativen haben. Wir sind da schon echt dünn unterwegs im Vergleich jetzt zu denen, die da noch stehen über uns. Im Momentan mit Schalke oder auch Hannover von hinten oder Elversberg. Ich finde, wir sind da mit Güler und Lakenmacher ohne Bialek, der verletzt ist, leider. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Da gibt's nicht, das haben wir schon oft diskutiert, wir haben da zu wenig Plan B und C für die Offensive. Ich glaube, defensiv und im Mittelfeld haben wir Optionen, das ist völlig klar. Aber so in der Spitze gibt's keinen, wo du mal sagst, hey, wenn der jetzt kommt, nimmt das Spiel nochmal eine andere Richtung. Das finde ich schon bedauerlich. Und dann wollte ich nochmal euch fragen, wer kam eigentlich gestern auf die Idee, den Lopez Freistöße schießen zu lassen? Weil wir hatten wirklich 2 gute Freistoßsituationen unmittelbar vorm Strafraum. Und ich finde, die haben wir so lächerlich weggeschmissen, diese Chancen. Wenn du schon so ein, auf Deutsch gesagt, Scheißspiel hast, wo vieles gegen dich läuft, dann musst du doch solche aussichtsreichen Standardsituationen besser nutzen. Und da frage ich mich, wir haben doch einen Schmidt, der einen geilen Schuss hat. Warum schießt der da nicht die Freistöße? Oder meinetwegen wieder Maglitzer mit dem Eisen im Fuß. Aber also das fand ich gestern sehr ärgerlich, dass wir die Standardsituationen da so schlecht ausgenutzt haben.
Also Lopez war schon hat auch letzte Saison schon ab und zu mal Standards geschossen. Gibt dir völlig recht, dass das gestern nicht gut war, was da kam. Maglitzer ist halt ein Mann für die zentrale Position, für die Gewalt. Der wird da keine zentimetergenaue Flanke schlagen, sondern der wird einfach von seiner Power leben, so wie er das gegen Braunschweig gemacht hat. Und der Ball muss ja auch so liegen, dass er ihn mit dem linken Fuß dann wirklich schießen kann. Also insofern sind die Einsatzmöglichkeiten für Maglitzer beim Freistoß relativ begrenzt, würde ich sagen. Niklas Schmidt auf jeden Fall sicher jemand, der auch gut Freistöße schießen kann. Hätte man vielleicht gestern öfter machen können. War jetzt aber für mein Empfinden auch nicht spielentscheidend. Also ich fand, es gab wenig Freistöße aus aussichtsreicher Position einfach. Janis, hättest du schießen lassen, auch Niklas Schmidt, oder?
Ja, mir ist auch im Kopf geblieben, diese eine Situation, ich glaube, das war auch direkt nach der gelb-roten Karte. Die war schon relativ gut, die Freistoßposition, ich glaube, die war relativ nah am 16er, die dann Lopez geschossen hat, von daher, da hätte ich wahrscheinlich auch Schmidt hätte schießen lassen. Aber ja, ich weiß nicht, wen es sonst noch gegeben hätte, der die Freistöße hätte schießen können, anstatt eben Schmidt oder Lopez. Aber war schon sehr ärgerlich, dann auch direkt nach der roten Karte wäre es natürlich auch sehr gut gewesen, dann so einen Anschlusstreffer zu machen, so zum 2:1. Aber ja, ich denke, am Ende wird es auch nicht spielentschieden gewesen. Von daher, aber schon ein bisschen, habe ich auch ein bisschen gewundert, dass der Lopez geschossen hat und nicht Schmidt. Weil Schmidt schon der eher Freistoßschütze für mich ist. Eben auch wegen seiner Qualität am Ball. Aber ja.
Also, wir haben einige Schwachpunkte jetzt aufgezählt, gestern im Spiel, wo man wirklich auch ansetzen kann, muss. Man hat gemerkt, dass Richter und Hornby auf jeden Fall sehr, sehr gefehlt haben. Es konnte nichts von der Bank nachkommen. Bialek soll bald wiederkommen. Ich weiß jetzt nicht, was der letzte Stand ist. Ich habe ja vor 2 Wochen noch mit Spezialschuhen Krücken gesehen. Daraufhin hat Kofeld dann gesagt, ja, das war nur zum Schutz und der kommt bald wieder. Hoffen wir das. Das wäre jetzt auch einer, der gestern sicher gut getan hätte in dem Spiel, um da nochmal Druck aufzubauen. Aber was nehmen wir positiv mit? Was gibt Hoffnung? Petretta, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine Option.
Tja, aber dann wird es schon dünn. Also ich habe ehrlich gesagt, dieses Spiel wird jetzt zum Mentalitätstest. Jetzt gucken wir mal, nach 13 Spielen hat es uns mal wieder erwischt. Das war ja völlig klar, das ist ja immer noch eine geniale Bilanz in dieser Saison. Aber jetzt kommt der Mentalitätstest gegen den unsympathischen Trainer der Branche, Tim Walter, der jetzt bei Kiel übernommen hat. Das ist natürlich eine undankbare Situation, aber allein das würde mich persönlich als Spieler schon pushen, wenn der an der Seitenlinie steht. Aber du weißt, wie es ist, neuer Trainer, neue Besenkernen, gut, jetzt warten wir mal ab, wie Kiel sich schlägt diese Woche schon. Die sollen ja auch ein bisschen für uns jetzt spielen. Die spielen ja, glaube ich, gegen Elversberg, oder? Meine ich, oder? Nee, irgendeinen von da oben. Egal wie, wird ein schwerer Gegner. Ich jetzt 5 € ins Straßenschwein, aber es ist ja in dieser zweiten Liga wirklich so. Und jetzt kommt der Mentalitätstest. Wenn wir nächste Woche die 3 Punkte holen, dann kann man einen Haken dran setzen an das Spiel gestern. Aber ich hoffe, dass es halt auch so kommt. Und ja, und wie gesagt, bitte nicht Sand in die Augen streuen. Bitte auch Finger in die Wunde legen. Da gab es ein paar Sachen, wo jetzt in der Woche absolut dran gearbeitet werden muss. Und nicht nur wegen diesem einen Spiel, sondern wir haben ja gesagt, das ist schon auch eine Tendenz der letzten Wochen gewesen.
Janis, kannst du was Positives mitnehmen aus dem Spiel, was dir Hoffnung gibt?
Ja, also Marcel hat mir nochmal ein bisschen Hoffnung gegeben, dass er so der Einzige ist offensiv, der so auf jeden Fall immer alles gibt und für mich auch eigentlich mit Startelf-Garantie mittlerweile. Wurde, glaube ich, letzte Woche erst von der Bank zur Halbzeit dann. Für mich muss er eigentlich jedes Spiel spielen, also wie er immer Chancen kreiert mit seiner 1-gegen-1-Fähigkeit und so. Von daher Marcel auf jeden Fall. Sonst gab es eigentlich nicht so viel, dass er jetzt unbedingt Hoffnung geben muss. Würde ich mal behaupten, Liedbeck hat es noch dafür ganz gut gemacht, aber Hoffnung geben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, da in dem Fall.
Also, was aber vielleicht Hoffnung gibt, ist, dass wahrscheinlich Nürnberger wieder zurückkommen wird, dass Richter wieder nach abgesessener Sperre zurückkommen wird und wahrscheinlich Hornby auch wieder gesund sein wird und dann einfach schon drei ganz andere Spieler da auf dem Platz stehen, die auch wirklich sehr, sehr wichtig sind und nochmal einen deutlichen Qualitätsschub bringen. Ansonsten, ja, Nick, was du gesagt hast, also man soll jetzt wirklich das nicht einfach so abtun. Da waren schon auch deutliche Defizite zu sehen. Was Kofeld gesagt hat bei Sky, fand ich auch nochmal dann aber sehr schön, war dieser Tenor. Viele hoffen jetzt drauf, dass uns das aus der Bahn wirft, dass wir dran zerbrechen werden. Das werden wir aber nicht machen. Wir sind wieder fokussiert auf das nächste Spiel. Und ja, vielleicht ist das ja auch so ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt, dass man eben sieht, dass man nicht immer durchkommt und dann zwei Tore kassiert und am Ende noch einen Punkt mit nach Hause nimmt, sondern dass man tatsächlich da auch nochmal besser werden muss und dass es an vielen Punkten dann doch etwas Luft nach oben gibt.
Und die Katze ist aus dem Sack. Marcel Schuhn hat das Wort Aufstieg in den Mund genommen gestern im Interview und hat gesagt, für uns geht es jetzt in den nächsten 10 Spielen um den Aufstieg. So sinngemäß hat das gesagt. Nicht genau so der Wortlaut, aber er hat das absolut gesagt. Damit ist völlig klar, was hinter den Kabinentüren besprochen wird. Ist eine Formalie, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist es wenigstens mal raus.
Das A-Wort sozusagen, ja? Gut. Ja, in diesem Sinne, ich de denke, wir sind fertig mit dem Spiel und mit der Analyse. Ich kann noch einen kurzen Hinweis geben auf den Lilienblock, wo ihr auch viel Hintergrund noch seht. Da wird am morgigen Sonntag noch eine Geschichte erscheinen über eine Lilie, wo sie nicht hätte erscheinen dürfen. Kleiner Teaser, was das genau damit sich auf sich hat, werdet ihr dann morgen am Sonntag lesen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ganz herzlichen Dank an dich, Janis, ganz herzlichen Dank an Nick. Die Bitte an euch da draußen natürlich, uns weiter zu unterstützen. Abonniert uns, wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat, gibt es über YouTube die Möglichkeit, über den Super Thanks-Button uns das zu zeigen. Ansonsten natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, uns dauerhaft zu unterstützen mit einem kleinen Beitrag. Alles hilft, um uns wirklich da auch aufzubauen. Stellen, besser aufzustellen, mehr zu machen, das muss alles gegenfinanziert werden. Und das, wenn euch das gefällt, dann zeigt uns das und es freut uns sehr, denn wir machen das alles mit viel Herzblut, aber wir brauchen dafür auch Unterstützung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch allen da draußen ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Holstein Kiel und das hoffentlich mit einem anderen Ergebnis enden wird als jetzt das Spiel gegen Dresden. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgeflogen, Tor, Tor, Tor!